Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Hallo. Servus Uli. Max, hi.
Und der wirklich unverbesserliche Philipp ist auch da. Hi, mein Lieber.
Hi, du Guter. Hi, Uli.
Servus.
Wir stecken knietief im Sommerloch und mir bleibt nichts, als euch nach euren letzten Konzerterfahrungen zu fragen, denn ich hatte selber leider keine. Uli. Mach doch mal den Anfang.
Ich habe eine doppelte Konzerterfahrung im Prinzip. Ich war natürlich vor 3 Wochen beim, wie immer, legendären Waldstock-Festival in Pegnitz auf dem schönen Schlossberg, die 28. Auflage, und habe dort eine grandiose Band gesehen, die ich so gut fand, dass ich sie mir 2 Wochen später gleich nochmal angeschaut habe, und zwar im Fürther Kunstkeller. Ich weiß nicht, wer die Location kennt. Viele Leute passen da nicht rein, aber es war voll, es war heiß, es war eng und es war grandios. Gespielt haben da Hasewood, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche, heißt so viel auf Englisch dann wie She-Wolves oder auf Deutsch die Wölfinnen vermutlich, ein israelisches Frauenkollektiv, die jetzt gerade auf Deutschland-Tour waren und eben bei Waldstock und dann in Fürth gespielt haben. Grandioses Konzert, wahnsinnige Energie, die 5 Mädels da auf die Bühne bringen. Das Besondere ist wirklich, dass alle mitmachen, also nicht nur die Sängerin, sondern alle 5 ständig in Bewegung sind und wirklich selten so eine gute mitreißende Show gesehen in den letzten Jahren. Wer also die Möglichkeit hat, die vielleicht jetzt nicht so bald, weil sie gerade wieder abgereist sind jetzt, die Tour ist beendet, aber wer die Möglichkeit hat, die irgendwann mal wieder zu sehen, auf jeden Fall hingehen. Hasewood heißt die Band. Wie sie sich schreibt, könnt ihr dann bestimmt in den Shownotes nachlesen. Bisschen kompliziert. Also schaut es euch an. Wärmste Empfehlung, auch die CD, sehr hörenswert. Und jetzt von den jungen Frauen zum alten weißen Mann.
Also zu mir.
Philipp.
ich habe das erste und vermutlich auch das letzte Mal in meinem Leben Bruce Springsteen gesehen in München im Olympiastadion. Immer noch das schönste Stadion der Welt. Und wie soll ich das ausdrücken, ohne mich unbeliebt zu machen? Es war eine gute Show, aber ich war längst nicht so euphorisiert und mitgerissen wie wohl 70.000 andere. Zwischen mir und neben mir und über mir und unter mir lagen sich Enkel mit ihren Großvätern in den Armen und haben geweint. Und mich wollte es einfach nicht so richtig packen. Er hat 2,5 Stunden gespielt, er hat wenig Zwischenansagen gemacht und seine Ansagen wurden teilweise und wie auch seine Songs untertitelt, wo ich dann dachte, gut, jetzt bin ich hier wirklich in so einer durchchoreifierten Familienshow und nicht mehr auf einem Rock'n'Roll-Konzert. Er hat wenig von den Hits gespielt, die ich gerne gehört hätte. Es waren viele Jams und am Ende waren es doch wieder bloß 2,5 Stunden statt der erwarteten 4 Stunden. Also ich tat es meinem Vater zuliebe, das war nämlich sein Geburtstagsgeschenk zum 70er. Ich hätte auch nie selber so viel Geld für ein Ticket ausgeben. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war ich auch in meinen Ansprüchen zu hoch. Ich weiß es nicht. Also es ist immer noch der Boss, eine lebende Legende und tiefer Respekt. Aber mich wollte es einfach nicht so packen, wie es mich hätte wohl packen sollen.
Oder vielleicht hast du auch einen schwarzen Stein da, wo dein Herz sein sollte.
War mir
ja, unser ehemaliger oder Aushilfs-Co-Host Matthias war da und der fand es sehr schön und er meinte, es war sehr Darkness on the Edge of Town heavy, was mich persönlich auch nicht gestört hätte, aber ja, die Schönwetter-Fans oder die, belassen wir es dabei, Philipp. Ich will dich jetzt gar nicht weiter fertig machen.
Bruce Bashing zum Auftakt, was wird das für eine Folge heute?
Ich würde niemals Bruce bashen. God save Bruce Willis.
Ich habe ja das letzte Mal, es hat sich leider niemand beworben für den für Philipps Job, aber das Angebot steht weiterhin. loveisneuespodcast@gmail.com. Da könnt ihr uns auch mit Lob, Kritik und Themenvorschlägen schreiben, die ich tatsächlich echt gern hätte, weil manchmal müssen wir hart brainstormen, um auf was zu kommen. Für unseren Headliner. Diesmal haben wir es noch geschafft. Aber schreibt uns und abonniert uns doch auch bitte in der Podcast-App eures Vertrauens, damit ihr keine Folge verpasst, und bewertet uns dort und erzählt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden auch, dass es uns gibt. Und jetzt ab zu den Neuigkeiten, wo dich Bruce wieder heimsuchen wird, Philipp.
Indie News.
Unsere Beefs des Monats sind diesmal leider alle etwas einseitig, dafür haben wir aber gleich vier an der Zahl. Los geht's mit Donald Trump. Als der nämlich letzten Monat ein Ultimate Fighting Event in Las Vegas besuchte, schüttelten ihm auch ein paar Prominente die Hand, darunter unser Konkurrent Joe Rogan, der, ich glaube, Koch ist er, Guy Fieri, der Schauspieler Mark Wahlberg und der Antisemit Mel Gibson. Ich glaube, als solchen kennt man ihn. Ja, Jack White von den White Stripes und Solo sah sich daraufhin berufen, auf Instagram folgende Wahrheit kundzutun. Ich übersetze, jeder, der diesen ekelhaften Faschisten, Rassisten, Betrüger, dieses ekelhafte Stück Scheiße Trump normalisiert oder mit irgendeiner Art von Respekt behandelt, ist für mich auch ekelhaft. Und damit meine ich dich, Joe Rogan, dich, Mel Gibson, dich, Mark Wahlberg und dich, Guy Fieri.
Amen, Jack.
Gerechter Jack Zorn.
Ja, das sind wir diesmal alle Team Jack White, oder?
Ja, das war ich sowieso schon immer. Aber ich war schockiert, dass
musikalisch gehen die Meinungen auseinander.
Aber ich war schockiert, dass der Mel Gibson sogar vor Trump salutiert hat. Aber Mel Gibson, da wissen wir ja. In meinen Augen ein großartiger Filmemacher und Schauspieler und gleichzeitig so ein unfassbar riesengroßes. Naja, fangen wir nicht davon an.
Ja, ich verstehe einfach nicht. Ja gut, Staatschefs, die müssen dem Mann, hoffentlich müssen sie es in Zukunft nicht mehr, aber mussten dem Mann die Hand geben, aber wenn ich das vermeiden kann, dann tue ich das. Ja, in Italien ist die Meinungsfreiheit hingegen kein ganz so hohes Gut wie in den USA, wie Brian Molko unlängst nach einem Auftritt in Turin erfahren musste, bei dem der Placebo-Frontmann die Ministerpräsidentin von Italien, Giorgia Meloni, ansprach auf Italienisch und sagte, ey, Stück Scheiße, Rassistin, Faschistin, F dich. Obwohl, das hätte ich jetzt auch sagen können, nachdem ich schon so viel geflucht habe. Ne? Tja, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung der Republik und Molko könnte eine Geldbuße von 1.000 bis 5.000 Euro drohen.
Ja, das für 1.500 Euro kann man das mal machen.
Ja. Ich wollte gerade auch sagen, bei einem geschätzten Vermögen von 185 Millionen Dollar wird er es wohl verschmerzen können.
Außerdem immer cool.
Muss auch eins der Chateaus verkaufen, ich weiß nicht.
Immer cool, wenn jemand Giorgia Mussolini ein bisschen beleidigt, dann hat er meine Stimme.
Der besitzt sogar ein Fußballteam, Olli, wusstest du das?
Der Brian Molko, stimmt, das habe ich mal gelesen, aber ich komme jetzt nochmal drauf, welches.
In England, Brüssel. Oder?
Ja.
Nee, Brüssel. Nee.
Brüssel?
Der ist ja Belgier.
Oh, wo war das? Also ich weiß es nicht mehr. Ich habe was gelesen, aber war das nicht doch ein...
Ich wiederhole, Brüssel.
FC Brüssel.
Ich weiß nicht, wie der Verein heißt.
Ja, auf Uli.
Komme ich jetzt nicht drauf.
Bist du noch da, Uli, oder zermartest du dir
immer noch den Kopf? Ich hirne.
Kann ja wohl jetzt so viele Mannschaften in Brüssel geben.
Naja, FC Brüssel.
Okay, während der Uli FC überlegt, mache ich mal weiter. Ich
guck mal nach.
Ja, etwas heftigere Konsequenzen bekam der Dauergast dieser Rubrik, Matty Healy von The 1975, zu spüren, als er beim Auftritt der Band auf dem Good Vibes Festival in Malaysia die Regierung mit deutlichen Worten für deren homophobe Politik, die zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Sex mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und der Prügelstrafe ahndet, kritisierte und demonstrativ seinen Bassisten Ross McDonald küsste. Der Veranstalter zog daraufhin nach nur 30 Minuten den Stecker und blies, no pun intended, wahrscheinlich auf Druck der Behörden gleich das gesamte Festival. Außerdem werden malaiische Fans auch in Zukunft nicht mehr in den Genuss von Konzerten der Band kommen, denn die haben jetzt lebenslanges Auftrittsverbot in diesem Land. Tja, wessen Verlust das wohl ist?
Auch das werden sie verschmerzen können.
Ich nehme es an. Sie haben noch ein paar Shows danach irgendwie auch abgesagt. Hab nicht ganz genau verstanden, warum, aber sei es drum. Mit sehr viel unerwarteterem Gegenwind hat derweil nämlich Barack Obama zu tun. Nachdem der seine jährliche Sommerplaylist bei Twitter gepostet hatte, diesmal unter anderem dabei Pearl Jam, The Baths und Boy Genius, da retweetete Lucy Dacus von besagten Boy Genius auch Obamas Playlist, allerdings weniger aus Dankbarkeit ob der Ehre, sondern versehen mit den Worten War Criminal und einem traurigen Smiley Face. Ja, die scheint ausgesorgt zu haben oder so.
Was kostet das?
So rechte Erklärung.
Das war wahrscheinlich halt eine Anspielung auf Obama und Drohneneinsätze, aber ich fand es ein wenig, also weit übers Ziel hinausgeschossen, ein bisschen unreflektiert und auch, wie sagt man, pauschale und realitätsfremde Kritik. Und ich glaube, sie bekommt,
than the rest.
Ja, sie bekommt halt dafür Applaus aus Ecken, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Weil wenn man Obama als Kriegsverbrecher hinstellt, dann muss man wahrscheinlich so jeden Politiker der letzten 3000 Jahre als Kriegsverbrecher hinstellen. Und naja, es zeigt halt auch ein bisschen auch, dass innerhalb der vernünftigen politischen Teile Amerikas auch eine Spaltung stattfindet. Ne? Das Land ist einfach ziemlich am Arsch, was gesellschaftliches und politisches Miteinander angeht. Naja, da bin ich jetzt mal nicht auf Lucys Seite, denn ich fand Obama eigentlich einen ziemlich gut.
Und ist ein guter Kumpel von Bruce Springsteen, wohlgemerkt.
Stimmt auch wieder, ja.
Ja.
Aber bleibt jetzt bei uns und hört nicht deren Podcast, falls ihr noch nicht wusstest, dass es ihn gibt. Okay.
Ich muss kurz nochmal dazwischen grätschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte jetzt nicht auf mir, genau, es konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und das ist natürlich schon nicht, wie gedacht, der FC Brügge, sondern es ist ein Team namens die Brüssel Angels, wo immer die auch spielen. Aber zumindest ist
das
geklärt.
Ist das die erfolgreichste Brüsseler Mannschaft? Oder?
Nee, das ist schon der FC Brüssel. Also das ist der Ansicht, der mir jetzt eingefallen ist. Aber nee, keine Ahnung, wo die. Das müsste ich jetzt mal noch weiter recherchieren. Bis zum nächsten Mal, Hausaufgabe, kriege ich raus, wo die Brüssel Angels spielen. Wieder was gelernt.
Okay.
Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, vielleicht berechtigtere Kritik als Barack Obama haben Antiflag verdient. Die Politpunk-Band hatte sich am 19. Juli kommentarlos aufgelöst und ihre Internetpräsenz komplett gelöscht, nachdem die New Yorker Therapeutin Christina Sarhadi im Enough-Podcast den Sänger der Band Justin Sane der Vergewaltigung bezichtigt und diese auch in grausigen Details beschrieben hatte. Zwar nannte sie dabei weder Sane noch Antiflag beim Namen, doch ließen sich die Einzelheiten der Geschichte wohl sehr schlüssig rekonstruieren. Und inzwischen haben auch mehrere Künstler des bandeigenen Labels AF Records eben jenes verlassen. Denn gerade an eine Band, die seit jeher die ethischen Prinzipien des Punkrock wie Antikapitalismus, Umweltschutz, Antirassismus und Gleichberechtigung gepredigt hatte, da darf man doch auch die allerhöchsten Ansprüche stellen, mag man meinen. Insofern finde ich besonders ihren wortlosen Abgang ein bisschen schäbig, auch wenn er wohl zumindest einem Schuldeingeständnis gleichkommt.
Ja, krasse Geschichte. Ja.
Ich besitze kein einziges Album von Antiflag, komischerweise. Ist so eine Band, ist immer an mir vorbeigegangen. Also hab nie was Schlechtes über sie gesagt, aber auch nie was Gutes.
Ich glaube, das Jahr weiß ich nicht mehr, das 2004er Album The Terror State fand ich extrem gut. Davor und danach, ja, so, aber das war damals von Tom Morello, glaube ich, sogar produziert. Das war für mich ihr Höhepunkt. Aber ja, musikalisches Vermächtnis, musikalische Leistung hin und her, das ist echt unrühmlich.
Yes.
Die Götterdämmerung der Punkbands heuer irgendwie, ne? Löst sich eine nach der anderen auf.
Außer NoFX, wen habe ich nicht im Kopf?
Wen hat man da kürzlich noch? Sum 41, oder?
Oh ja.
Die sind ja auch verabschiedet.
Götterdämmerung.
Gerade irgendwann schmeißen die Ramones noch hin und dann haben wir den Salat.
Das wäre was.
Ebenfalls unschön ist die Nachricht, dass in der Nacht auf den 30. Juni der Gitarrist und Sänger der Hot Snakes, Rick Froberg, unerwartet mit nur 55 Jahren einem Herzinfarkt erlegen ist, wie seine Freundin bei Instagram mitteilte. Noch zwei Wochen vorher hat er nämlich mitgeteilt, dass ein neues Hot Snakes Album fast fertiggestellt sei. Seit den frühen 90ern war Froberg einer der wichtigsten Figuren der legendären Post-Hardcore-Szene von San Diego gewesen und hatte mit seinen Bands Pitchfork und vor allem Drive Like Jehu unzählige Künstler maßgeblich beeinflusst. 1999 entstanden aus deren Asche die Hot Snakes, wo Froberg auf vier großartigen Alben mit seinem kongenialen Songwriting-Partner John Rees melodischere Töne anschlug als zuvor, ohne dabei jedoch jemals an Dringlichkeit zu verlieren. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, dem oder der empfehle ich noch heute mit Suicide Invoice oder Yank Crime in dieses wichtige Lebenswerk einzusteigen.
Sehr schade und vor allem live ein absolutes Erlebnis, die Band. Also wirklich so eine Naturgewalt.
Und er selber einfach eine unvergleichliche Stimme. Also großartig kaputt. Schade, ja.
Ich glaube, Herzmuskelentzündung. Ganz fies sowas. Kann vor allem jeden erwischen.
Sowas also, will ich doch gar nicht hören. Das darfst du mir doch gar nicht erzählen. Sowas.
Das ist doch hypochondrisch.
Ja, Hypochonder. Ah ja, ah shit. Ja, Uli, aber so du, wenn du krank bist, dann machst du ja keinen Sport insofern. Dann leidest du ja.
Ich mache ja nie Sport.
Tennis dachte ich.
Dann bist du doch safe.
Nein, stimmt nicht. Ich habe jetzt sogar
Tennis hast du wieder aufgehört?
Ne, ja, weil meine Freundin einen Tennisarm gekriegt hat nach 5-mal Spielen. Den müssen wir jetzt erstmal auskurieren. Aber ich habe wieder eine neue Alterntruppe gefunden, wahrscheinlich, wo ich ab September einsteigen werde. Grüße Kicken. An Zabo United an dieser Stelle.
Okay. Ja, Positiveres gibt es von The Gaslight Anthem zu vermelden. Deren Comeback-Single hatte uns ja jüngst noch keine Begeisterungsstürme abgetrotzt, doch nun folgte die Albumankündigung von History Books für den 27.10. und eine gleichnamige Single mit keinem geringeren als dem Boss höchstpersönlich als Gastsänger. Und auch wenn ich die Produktion hier im Gegensatz zu Positive Charge okay finde, leidet das Ganze besonders im Refrain unter einer einer bisher noch nicht gekannten schwachen Vocal-Performance von Brian Fallon und wirkt sowohl instrumental als auch lyrisch wie eine eher uninspirierte Kopie älterer Großtaten, ohne auch nur an deren Niveau überhaupt zu kratzen.
Muss ich da leider recht geben. Also vor 15 Jahren wären wir angesichts dieser New Jersey-Kombo vermutlich die Tränen gekommen, Traumkombination. Und dann hört man sich's an und denkt sich so, Also wie du auch sagst, wenn sich der Boss schon persönlich die Ehre gibt, dann hätte er einen besseren Song verdient. Ist jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht die Übernummer, die man sich vielleicht erhofft hätte von dieser Kooperation. Es rockt so ganz gepflegt vor sich hin, aber stimmt auch, was du sagst. Ich bin ja bekanntlich ein großer Verfechter von Brian Fallons Gesangskünsten und das ist hier irgendwie so, ja, lala. Also bin enttäuscht. Besser als die erste Single, aber wenn das jetzt schon die Highlights des kommenden Albums waren, dann weiß ich nicht, ob man es unbedingt kaufen muss.
Sie scheinen jetzt jedenfalls ganz in ihrem Idol aufgehen zu wollen, aber halt so saft und blutlos wie möglich, ja. Und ich bin ja schon immer kein Fan gewesen.
Ja, er erhebt nicht mal die Stimme im Refrain. Finde es ganz komisch. Machen mir fast ein bisschen Sorgen um den Mann. Der sieht auch nicht so gesund aus.
Vielleicht hat er was im Herzmuskel.
Das wollen wir ihm jetzt nicht wünschen. Okay. Ach, deutlich besser gefallen mir die neuen Singles der Drums, die das Album Johnny am 13. Oktober veröffentlichen werden. Plastic Envelope hat für mich sogar das Zeug für meine Songs des Jahres. Und nun war das Jangle-Pop-Projekt von Johnny Pierce ja nie wirklich weg und erfreut sich nach wie vor einer unerwartet breiten Hörerschaft von immerhin 9 Millionen monatlichen Hörern bei Spotify. Aber so richtig in Erinnerung war mir nach den Singles Let's Go Surfing und Money von ihren ersten beiden Alben eigentlich nicht viel. Umso schöner, dass sich das jetzt wieder ändert und Pierce nebenbei noch Philipp mit den Aktfotografien von sich selbst, die Album und Singles zieren, verstört. Ja, hast du es verkraftet mittlerweile?
Ja, das Cover gefällt mir immer noch nicht. Da müsste ich, glaube ich, im katholischen Priesterseminar sitzen, damit ich es irgendwie ansprechend finde. Aber mir gefällt auch der Song nicht wirklich. Der ist mir einfach, ich weiß nicht, der dümpelt so belanglos und fröhlich vor sich hin und irgendwie, der Text ist ja eigentlich ziemlich ernst und nachdenklich, aber die Musik macht ihn ein wenig kaputt, finde ich. Das ist wie so, als würde Ian Curtis eine andere Stimme haben und auf einmal so Bubblegum-Pop spielen. Also mir gefällt es nicht wirklich. Und auch die Single, wo du mir geschickt hast, das ist irgendwie, packt mich das gar nicht.
Ja, ich kann jetzt nur über Better, den anderen Song habe ich vergessen anzuhören, also nur Better angehört. Und es ist auch so eine Band, wie so viele, die, finde ich, nie an ihr Debüt anknüpfen konnten. Also Let's Go Surfing war ein Hit und die ganze Platte fand ich damals super. Und eigentlich hat der Song alles, was die Band ausmacht. Also Handclaps und viel Hall und diese Dengelgitarren und so ein bisschen Powerpop mit so einem Hauch Melancholie. Eingängiger Refrain, aber so ganz zünden will er bei mir nicht.
Ja, so sei es. was bei mir definitiv aber gezündet hat, war eine Band, die ich nie aus den Augen verloren habe, auch wenn sie regelmäßig jahrelang untertauchen, denn sie sind meine liebste deutsche Punkband überhaupt und ich spreche von Captain Planet aus Hamburg. Vielleicht liegt es daran, dass Sänger Benjamin Sturm hauptamtlich auch Lehrer ist, aber auch ihre Musik und Texte, die treffen mich jedes Mal mitten ins Herz. Und so ist es auch diesmal mit Neujahr vom am 8. September erscheinenden Album Come On Cat, das wieder diese unaufdringliche Hymnenhaftigkeit und verspielten Gitarren aufbietet und diesmal sogar noch ein Quäntchen mehr Catchiness drauflegt. Aber ihr kanntet sie bisher gar nicht, oder?
Doch, ja, ich kannte sie aus meiner frühen Jugend und ich dachte aus Viva 2, aber als die gegründet wurden, gab es Viva 2 schon gar nicht mehr. Aber ich kannte sie aus Musikvideos, die dann irgendwann mal liefen, vielleicht hat es mein Bruder auch gezeigt. Und ich muss dir zustimmen, der Song macht Laune. Ich finde den extrem, wie sagt man, enthusiastisch. Und ich finde, sie klang noch nie so sehr nach den Fotos, falls sie jemand kennt.
Das finde ich jetzt keinen netten Vergleich.
Aber doch, ich fand die ersten zwei Alben von den Fotos nicht schlecht. Da irgendwas mit Goldrausch. Ich habe die zwar auch seit 20 Jahren nicht mehr gehört gefühlt, aber naja. Ich habe dann extra zum Vergleich nochmal so ein altes Album und ich dachte mir, das hört sich fast gleich an.
Also ich kann bislang nur...
Vergleichst du sie jetzt mit Virginia jetzt, Uli?
Nein. Kannte bislang nur Captain Future, was auch viel über mein Alter aussagt. Wirklich eine Band, die bislang so komplett an mir vorbeigegangen ist, obwohl ich so artverwandt ist wie jetzt Love A zum Beispiel, die würden mir als Referenz einfallen oder vielleicht auch wegen so illegale Farben. Mag ich eigentlich sehr gern. Guter Song, hat so was Hymnisches mit diesem ja irgendwie typischen melancholischen Einschlag, wie es viele Bands diese Genres haben. Und wenn wir das Album auf jeden Fall mal anhören. Guter Tipp, danke dafür.
Vielleicht gehst du auch mit mir aufs Konzert in Nürnberg im Oktober. In der
okay.
Daisy.
Gebongt.
Karte.
Gut.
Wundervoll.
Bin dabei. Ach,
wen ihr sicher noch kennt, das sind, ich nenne sie mal die britischen Weezer, nämlich Ash, die in kontinuierlichen Abständen weiter eher unbeachtete Alben veröffentlichen. Da meine Frau aber auch nach 25 Jahren noch alles andere als heimlich in Tim Wheeler verliebt ist und dessen Lebensgefährtin sogar bei Instagram stalkt, besuche ich auch noch heutzutage regelmäßig Konzerte von ihnen, notgedrungen, und werde über jede Kleinigkeit auf dem Laufenden gehalten. Die aktuelle Kleinigkeit heißt Race the Night und ist die erste Single ihres am 15. September erscheinenden Albums gleichen Namens, die zunächst gefällig rockt und sich im Refrain dann noch in unerwartete Höhen schwingt. Zumindest hast du die gleiche Formulierung gewählt.
Ja, warum straight rockt. Ich hab hingeschrieben, straighter Rocker, der sich dann aber in unerwartete Höhen schwingt.
Ich glaube, wir haben das schon zu oft gemacht hier zusammen.
Aber ich muss fragen, ist deine Frau dann auch in Trent Reznor verliebt? Weil ich finde, das sind Zwillinge, Tim Wheeler und der.
Viel weichere Gesichtszüge als Trent Reznor.
Die sehen sich auch verdammt ähnlich.
Seid ihr nicht auch erschrocken, als ihr dieses Video gesehen habt, wie alt die geworden sind?
Ja, das stimmt
also,
schon.
Tim Wheeler, ich hätte ihn fast nicht erkannt. Also der ist wirklich, und dann der Drummer mit diesem Megabart.
Ja, aber der ist doch auch schon, wie alt ist der Tim Wheeler heutzutage? 50?
Naja, ja. Das ist doch, deswegen muss man doch nicht schlecht ausschauen, nur weil man über 50 ist.
Schlecht. Jetzt muss ich meine Frau fast verteidigen und
ihren Geschmack.
Aber ja. Das Gute ist, dass seine Stimme ist immer noch unverkennbar. Also,
46 ist er übrigens.
Ach Gott. Ja. Also ich finde es kein Monster-Hit, aber ein so ein grundsolider, sympathischer, gute Laune machender Ash-Song mit bewährten Zutaten. Ich mag die Band. Also 1977 damals fand ich ein super Album. Boy from Mars.
Das ist ja so eine Band, Deceptor, die man nett mögen kann.
Genau, also das ist, sag ich ja, grundsympathisch, grundsolide. Nimm mal die ganz großen Hits wie früher, aber kann man sich immer anschauen, kann man sich immer anhören. Also mir hat es gute Laune gemacht und ich war so ein bisschen nostalgisch gestimmt, also fand es nett.
Ja, ich bin damals mit Free All Angels, glaube ich, erst eingestiegen. Bin ja auch ein wenig jung. aber das hatte da mit Shining Light und Burn Baby Burn richtige Monsterhits.
Stimmt,
ja, ich meine, so wie jetzt dürfen sie meinetwegen auch noch 20 Jahre weitermachen, solange ich meine Frau behalten darf, die mir nicht abspenstig gemacht wird. Okay.
Also du schaust Album. Auf jeden Fall besser aus, kann ich dich beruhigen.
Oh Gott, danke, Uli.
Leicht homoerotische Tendenzen heute, habe ich das Gefühl.
Zieh doch nochmal leiser, Philipp. Kein Album, sondern nur eine Single haben die britischen Postpunk-Durchstarter des letzten Jahres Yard Act rezensiert, in unserer zweiten Folge übrigens veröffentlicht. Und
Lange
The Trenchcoat ja. Museum hat es mit seinen 8 Minuten in sich. Nicht nur im coolen Video wird hier nämlich geraved, als wäre man auf einem LCD Sound System Konzert im Jahr 2005. Wäre da nicht James Smiths gewohnt saucooler Sprechgesang. Da wüsste man echt nicht, mit wem man es hier zu tun hat, aber auf dem Dancefloor ist das ja auch zweitrangig.
Das Video ist natürlich sensationell. Wie du sagst, Songs ja tanzbar, entwickelt wirklich so eine Dynamik und so einen gewissen Groove, den man sich schwer entziehen kann. Ich weiß bloß nicht, ob es wirklich auf 8,5 Minuten ausdehnen muss. Und ich finde, durch diese Scratch-Einlagen und dann so am Ende so undefinierbare Störgeräusche und Schreie, wird es dann irgendwann auch ein bisschen nervig. Also den Song auf vier Minuten finde ich ihn super, aber auf 8,5 fand ich es dann ein bisschen anstrengend.
Ich wollte den Witz gar nicht bringen, ich fand es ein wenig Overload, aber ja, es ist immer noch geil wegen der Stimme einfach.
Aber das Video ist wirklich sehr lustig.
Ja, und auch nur eine Single gibt es von der Art-Folk-Band Big Thief, die für viele, besonders in Kritikerkreisen, sicherlich die Band des letzten Jahres waren Und Vampire Empire ist tatsächlich ihr straightester Rocksong seit Not von Two Hands geworden und lebt vor allem von Adrian Lenkers unruhigen Vocals, denen man die Wut im Bauch förmlich anhört. Also so habe ich sie jedenfalls lieber als mit Maultrommel.
Ich habe diesen Song gerade kurz vor Aufnahme angehört und ich kann jetzt schon sagen, wird wahrscheinlich einer meiner Songs des Jahres. Also ich finde den Wahnsinn. Und die Adrian, die kann ja singen wie eine Göttin. Also wow, ich bin dahin geschmolzen gerade vorher.
Es ist immer schwierig, wenn der Max vorher schon alles sagt, was man auch sagen will. Also für mich war es einmal so der Inbegriff so einer Kunststudentenband. Das letzten Album war mal ein bisschen zu verhuscht und zu introvertiert. Nicht schlecht, aber und dieser Song ist jetzt auch nicht Heavy Metal, aber durch diesen windschiefen, leicht hysterischen Gesang hat er auf jeden Fall mehr Drive als die letzten Sachen. Ist mehr Indie-Rock als Folk und ich finde ihn auch sehr, sehr gelungen.
Wobei ich Vampire doof finde als Titel, aber das nur nebenbei gemerkt.
Ja, über Kunststudentenmusik geht es auch gleich bei den Reviews.
Indie-Album-Reviews.
Uli, du hast eine Dame für uns mitgebracht.
Eine Dame meines Herzens. Eine Dame meines Herzens. Ja, PJ Harvey hat ein neues Album, heißt I Inside the Old Year Dying. Ich habe mir es mehrmals angehört und komme zu folgendem Urteil. Im Lauf ihrer Karriere hat Polly Jean Harvey immer wieder Haken geschlagen, sich immer wieder neu erfunden und auch ihr 10. Album zeigt allen Erwartungen den Mittelfinger, ist aber keine leicht verdauliche Kost. Und das liegt wohl nicht nur daran, dass die Texte mitunter schwer verständlich sind. Sie wurden nämlich adaptiert aus Harveys 2022 veröffentlichten Gedichtband Orlam und sind zum Teil einem Dialekt der Grafschaft Dorset in Südwestengland verfasst, wo die heute 53-jährige Künstlerin aufgewachsen ist. Harvey lässt darin ihre wohl autobiografisch gefärbte Kunstfigur, auch wenn sie selbst bestreitet, ein 9-jähriges Mädchen namens Ira Abel, durch dunkle Wälder und wilde Naturstreifen und auf allerhand bedrohliche Gestalten treffen. Folglich ist es gerade mal in 3 Wochen geschriebene und wieder mit ihren musikalischen Langzeitpartnern John Parrish und Produzent Flood aufgenommene Werk nicht nur thematisch eine radikale Abkehr von den beiden doch sehr politisch motivierten Vorgängern Let England Shake und The Hope Six Demolition Project. Schon der Opener Prayer at the Gate verstört mit einem fiebenden Geräusch, ehe sich über einem verschleppten Schlagzeugbeat Harveys sirenenhafter, seltsam gedehnter Gesang ausbreitet. Im geisterhaften Autumn Term dominiert eine mitunter etwas zittrige Kopfstimme, auch das verhuschte, von zart gezupften Gitarrenakkorden begleitete Lonesome Tonight bleibt im unteren Geschwindigkeitsbereich und bewahrt die melancholische Folk-Noir-Stimmung. Erst im 4. Song, Seam and I, erinnert sich Harvey nach einem A Cappella-Einstieg an die tieferen Lagen ihrer ausdrucksstarken Stimme. The Nether Edge ist dann mit seinen blubbernden Beats, trip-hoppigen Synthie-Loops und dem hypnotischen Refrain erstes Highlight. Der nicht einmal 2,5-minütige Titeltrack könnte mit seinem ruppigen Gitarrenspiel auch dem indie-rockigen Frühwerk der Künstlerin entstammen. Das meditative All Souls meandert wieder sehr eintönig vor sich hin und ist meiner Meinung nach der schwächste Song des Albums, dem dann aber sogleich der stärkste folgt, nämlich die erste Single-Auskopplung, die wir ja auch schon besprochen haben. A Child's Question August lebt vom Kontrast zwischen hoher und tiefer Stimme und ist auch wohl das eingängigste Stück der Platte. I Inside the Old Eye Dying, nicht zu verwechseln mit dem zuvor erwähnten Titelsong, fügt sich wieder in die fast schon esoterische, von Field Recordings und Naturgeräuschen untermalte Atmosphäre des Albums ein. August und A Child's Question July bekommen durch männliche Gastvocals etwas Pep. Im ruppigen, von verzerrtem Vogelgezwitscher eingeleiteten A Noiseless Noise schließlich lässt PJ Harvey zumindest phasenweise endlich nochmal ihre lärmigen Wurzeln erahnen. Ein impulsiver Ausbruch, den man sich gerne öfter gewünscht hätte. So ist I Inside the Old Year Dying mit Sicherheit kein schlechtes Album, aber eben sehr introspektiv, manchmal anstrengend und manchmal halt auch, sorry PJ, ich trau's mich kaum sagen, etwas langweilig.
Ich habe ja seit jeher ein schwieriges Verhältnis mit dieser Dame. Tatsächlich kann ich die PJ Harvey Songs, die ich mag, an einer Hand abzählen und dieses Album hat daran leider nicht ganz so viel geändert. Mit 2 Händen komme ich eben auf jeden Fall noch hin. Da ich nun aber nochmal gezwungen war, mich intensiver mit ihr auseinanderzusetzen und mich auch sogar nochmal ein bisschen durch ihre Diskografie geskippt habe, kann ich aber immerhin begründen, woran es liegt. Lieblosigkeit, einen Mangel an Kreativität oder Anspruch konnte man ihr ja zu keinem Zeitpunkt vorwerfen. Doch egal, welches Soundgewand sie sich für ein Album gibt, bleibt ihr Melodieverständnis immer fest im Blues verhaftet. Und das ist neben Jazz eine Musikrichtung, die mich mit ihren Ton- und Akkordfolgen meistens emotional völlig kalt lässt. Und deshalb war auch das Erarbeiten von I Inside the Old Year Dying, zu dem ich eigentlich immer gern bereit bin, so anstrengend und letztlich frustrierend. Ich nehme mir gerne Zeit, wenn ich die Hoffnung habe, mir einen neuen Zugang, eine emotionale Resonanz zu erschließen. Aber ich habe es auch diesmal nicht geschafft. Vom Sound her gefällt mir der Opener Prayer at the Gate eigentlich sehr gut. Er hat Struktur und Wiedererkennungswert. Nur Klick macht's irgendwie nicht. Und beim gewollt furchtbaren Falsett der Backing Vocals in Autumn Turn beginnt allerdings auch eine gewisse Ablehnung in mir aufzukeimen, obwohl ich mir die Radiohead-esken Instrumentals eigentlich, die gehen mir eigentlich gut rein. Aber was will die Frau mit diesem verstörenden Kniff bezwecken? Ist das gewollte Selbstsabotage? Das gespenstisch-minimalistische Lonesome Tonight ist Warten auf Godot, wenn Godot eine brauchbare Melodie wäre. Wer das Stück gesehen hat, weiß, wie es ausgeht, so wie hier nämlich. In dieser Wüste von Album springt man dankbar, also über jedes Stöckchen, das es einem hinhält, erklärt sich so eigentlich auch das Coverbild. In diesem Fall ist dieses Stöckchen der Refrain von Seam and I, doch im Gesamtkontext mit enervierendem A Cappella-Intro und ungelenker Strophe, die mehr nach Abzählreim als Gesang klingt, entpuppt sich leider auch das als Fata Morgana. Der Mittelteil mit den für mich recht gelungenen The Never Edge, dem Titelsong und A Child's Question August und Inside the Old Eye Dying soll mich wahrscheinlich versöhnen, was er auch fast schafft, bevor mich das letzte Drittel wieder mit einem maximal spröden Arschtritt aus dem Album befördert. Ich fürchte, das wird nichts mehr mit PJ und mir.
Wir sind heute nah beieinander, denn ich tue mir auch schwer mit diesem Album. Würde es aber nie wagen, PJ Harvey zu verreisen. Dazu ist das Album einfach nicht schlecht genug. Aber es ist, wie du Uli schon gesagt hast, anstrengend. Und zumal ich auch kein großer Freund der Oper bin und ihre Stimme ist auf diesem Album, wie ich finde, nun mal oft ziemlich operettenhaft. Die Vertonung von Naturlyrik, die auf dem Papier bestimmt viel hermacht, hat oft halt den Makel, dass es keine Freude macht, sie als Musik zu hören und schon gar nicht mit einem merkwürdigen britischen Dialekt und halt auch schon gar nicht als Unterhaltungsmusik. Und ich werde von diesem Album jedenfalls weder richtig gefesselt noch unterhalten, sondern bin am Ende eher desinteressiert bis leicht genervt.
Komme ich zur nächsten Band und der Frage, haben Blur von einem kreativen Jungbrunnen genascht oder nur zu viel Poolwasser geschluckt, wie das Cover ihres 9. Albums The Ballad of Darren vielleicht andeutet? Nach 9 Alben der Gorillaz von Dave Rowntree solo und Graham Coxon mit seiner Partnerin alias The Wave legen die Britpop-Allstars 2023 jedenfalls nochmal gemeinsam nach und das ganze 8 Jahre nach dem eher spröden The Magic Whip. In der Zwischenzeit saß Rowntree für Labour im Kreisrat von Norfolk County und Alex James betrieb eine Edelkäserei. Doch diesmal ließ mich der wunderschöne Vorgeschmack The Narcissist durchaus auf mehr hoffen. Auch wenn Blur in der Vergangenheit von ausgewählten Deep Cuts abgesehen für mich nie viel mehr als eine Singles-Band waren. Das hat jetzt hoffentlich meine Frau nicht gehört, sonst muss ich auf der Couch schlafen. Die ist nämlich Blur-Fan der ersten Stunde und neben Tim Wheeler auch in Damon Albarn verliebt. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen missgünstig. Der titelgebende Darren war übrigens mal der Bodyguard der Band und die in einem Atemzug genannte Ballade eröffnet zwar das Album stimmungsvoll und zementiert die insgesamt sehr gediegene Marschrichtung, der sich nur einer der vier kurz entgegenstellt. Nicht ohne Grund nannte Albarn The Ballad of Darren in einem Interview nämlich das erste echte Blur-Album seit 13, weil The Magic Whip im Grunde nur eine auf Langspielformat ausgewalzte Session war und Gitarrist Graham Coxon an Think Tank nicht beteiligt war. Schon der zweite Song St. Charles Square mit seinen leicht windschief glamrockenden Gitarren trägt unverkennbar die Handschrift Coxons und lässt dafür aber eine größere Melodie von Albarn vermissen. Die größeren Stärken von Blur liegen mittlerweile offenbar in den ruhigeren Momenten, wie das folgende Barbaric unterstreicht, das vor allem mit seinen perlenden Arpeggios und den Gesangsharmonien zu gefallen weiß, die sich wesentlich präsenter als früher durch das ganze Album hindurchziehen. Wie spätestens auch die elegante Ballade Russian Strings mit ihrem erhabenen Morrissey-Touch verdeutlicht, ist Albarns Stimmlage in den letzten Jahrzehnten vermutlich altersbedingt eine gefühlte Oktave nach unten gerutscht. Was bei St. Charles Square noch auf Kosten der Energie gegangen war, sorgt hier jedoch für eine umso schmeichelhaftere Wärme im Sound. auch wenn Everglades diesen Bogen der Behaglichkeit mit den gepickten Akustikgitarren und zartem Streicherschmelz zunehmend einschläfernd überspannt. The Narcissist ist, auch wenn Think Tank mit Out of Time und Battery in Your Leg durchaus seine Momente hatte, in der Rückschau sogar mein liebster Blur-Song seit Coffee and TV, das heißt seit einem Vierteljahrhundert. Goodbye Albert und Faraway Island versanden mangels nennenswerten Refrains im Nirvana, bevor Avalon sich kurz vor Schluss mit starken Melodien, Dynamik und Grandessa nochmal zu altbekannten Höhen aufschwingt, ohne je die Zügel wirklich locker zu lassen. Im ebenfalls sehr gelungenen Closer The Heights klingt Albans heißeres Vibrato dann stellenweise fast beängstigend nach David Bowie und Coxon darf sich nochmal in einer 20-sekündigen Feedback-Orgie austoben. So retten sie The Ballad of Darren auch knapp über die Ziellinie, ohne zu enttäuschen. Da mir die Experimentierwut von 13 damals zu viel war, würde ich es sogar als mein liebstes Blur-Album seit der Self-Titled bezeichnen. Und hätten sie die beiden Bonustracks der Deluxe Edition, The Rabbi und The Swan, gegen die Lowlights der Tracklist ausgetauscht, wären wir sogar schon fast in The Great Escape gefilden. Doch dafür fehlt am Ende, was Blur ausmacht, nämlich die Hits.
Darf ich?
Philipp, ich nominiere dich.
Gut.
Also ich finde auf manchen Songs, ne, Damon Albans Stimme und dazu Graham Coxons Gitarre in der Form, Willkommen zurück im Parklife. Also tatsächlich stieß es für mich sehr viel nahtloser an die früheren Großtaten an, als das wirklich doch sehr enttäuschende für mich Magic Whip. Und auch den Vorgänger Think Tank habe ich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr aufgelegt. Und das Album besticht, wenn man so sagen will, für mich durch mit für Albumverhältnisse konventionelles Songwriting. Und das finde ich als sehr angenehm. Es klingt abgeklärt, aber nicht altersmilde, sondern eben halt elegant gekonnt, weil man es einfach drauf hat. Und natürlich ist es nicht mehr so fresh wie damals in den 90ern. Und auch nicht jeder Song ist unbedingt kitschfrei. Mir fällt da gerade eben die Everglades von Leonard ein. Also das ist wirklich eine Schnulzennummer, da skippe ich dann eher darüber weg. Doch die guten Songs überwiegen. Und für mich ist St. Charles Square tatsächlich der große Hit der Platte. Ob das jetzt ein Album wird, das es am Ende in meiner Jahrestop 10 schafft, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall unter den besten Platten des Monats, die ich gehört habe. Sicher dabei. Ich habe aber auch nicht viele gehört.
Viel ist schon gesagt worden. Lustigerweise war ich gestern beim Sommerfest der Stadt Nürnberg und habe mich da mit zwei Kollegen just über dieses Blur-Album unterhalten. Und die beiden sind erwiesenermaßen kompetente Blur-Experten. Grüße an die Sebastians. Und einer davon hat dann, finde ich, sehr treffend festgestellt, dass The Ballad of Darren prinzipiell ein sehr gutes Blur-Album hätte sein können, wenn nicht die erste Single, The Narcissist, andeuten würde, was noch möglich gewesen wäre. Und daneben, neben diesem Geniestreich, würden die anderen Songs dann eben etwas verblassen. Ich finde auch lustig, genau dasselbe habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das der beste Blur-Song seit Coffee and TV von 1990 erschienen 13 ist. Was ja meiner Meinung nach das letzte gute Blur-Album war. Ich mochte es ganz gern, auch wenn es etwas experimentell war. Aber im Vergleich zu Think Tank und Magic Whip ist es auf jeden Fall eine klare Steigerung. Und wie der Albumtitel und auch der Opener schon andeuten, geht es zwar eher balladesk und melancholisch zu, mit Ausnahme eben des schon angesprochenen nervös-neusigen St. Charles Square, der mich auch so ein bisschen an selige Parklife-Zeiten erinnert. Aber auch das sehr lässige Barbaric mit seinen Harmoniegesängen hat Hitpotenzial. Goodbye Albert mit seinen flirrenden Synthies könnte auch auf dem Gorillaz-Album zu finden sein. Und zum Schluss die atmosphärische Breitwandhymne The Hates, die du auch angesprochen hast, mit seinem finalen Feedback-Fiasko. Und das beschwingte The Rabbi, wo ich jetzt gar nicht wusste, dass das ein Bonustrack ist, sorgen dann nochmal für Abwechslung. Aber, großes Aber, Songs wie Russian Strings, schwierig, The Everglades oder Faraway Islands, plätschern dann halt eben auch schon ein bisschen arg betulich vor sich hin. Nehmen ein bisschen den Schwung raus aus der ganzen Platte. Also insgesamt finde ich ein gutes Album mit einem großen und einigen kleineren Highlights, das phasenweise aber auch ein bisschen altersmilde klingt. Und ich muss sagen, im direkten Britpop-Legenden-Duell gewinnt bei mir Noel Gallagher.
Dankeschön, dann kommen wir noch zu unserer kleinen Unterrubrik Kurz und Gut, in denen wir weiteren Alben des Monats die Ehre erweisen, die wir gut fangen. Und wie ich sagte, ist es Sommerloch, also habe ich nur eine Empfehlung, aber was für eine? Eigentlich ist das Great American Songbook ja seit den 60ern für Neuaufnahmen geschlossen. Mindestens 10 der 12 Songs auf Joanna Sternbergs zweiten Album würden in diesem Falle allerdings auf ewig zur Vollständigkeit fehlen. Denn im positiven Sinne aus der Zeit gefallen, kann sich Sternbergs Musik hier auf Augenhöhe mit den Folkgrößen der 60er wie Joan Baez, Carole King oder Joni Mitchell behaupten. So simpel, klar und eindrücklich sind die wahlweise von Klavier oder Akustikgitarre getragenen Melodien, dass man meinen möchte, sie könnten im Jahr 2023 gar nicht mehr neu erdacht werden. Als uneitle, introvertierte, non-binäre Person mit Jazz-Stipendium und für manche herausfordernder Gesangsstimme, Joanna Newsom lässt grüßen, verweigert sich Sternberg dennoch der Massenkompatibilität und ihrer Fallstricke, was I've Got Me all seiner Qualitäten zum Trotze vermutlich nicht zum next big thing, sondern eher zum wohlgehüteten Geheimnis einer erlesenen Community machen wird. Aber Glückwunsch, ihr gehört jetzt dazu. Philipp.
Ja.
Hast du auch was?
Natürlich. Ich habe auch was eine Sache. Und wer wie ich nicht unbedingt Courtney Love, aber Hole vermisst, dem empfehle ich doch Annie Taylor, obwohl die aus der Schweiz kommen. Denn diese junge Band hat ein zweites Album rausgebracht namens Inner Smile. Und hört euch mal den Song Love is Blind an. Ich finde, der ist hervorragend. Da ist alles drin, was man ja an Hole eben mögen könnte. Da ist Riot Girl drin, Slackertum, Grunge natürlich, aber halt auch ziemlich viel entspannter, scrooviger Girl Power Schrott, den man einfach mögen muss. Obwohl Girl Power ist so ein scheiß Begriff. Ich nehme es zurück. Jedenfalls ein tolles Album für alte Grunge-Fans wie mich. Auch sehr modern. Und kann man gerne mal reinhören.
Ich komplettiere den Frauendreier heute. Musste allerdings auf ein Album vom Juni zurückgreifen, weil ich jetzt im Juli wirklich nichts entdeckt habe, was für mich noch empfehlenswert gewesen wäre. Aber das Album ist es auf jeden Fall wert, auch einen Monat später noch entdeckt zu werden. Rede ist von RVG, Brainworms. RVG ist die Abkürzung von Romy Wager Group. Und in der Tat lebt die Band von der kraftvollen und angenehm kratzbürstigen und mitunter sogar etwas an Patti Smith erinnernden Stimme ihrer namensgebenden Sängerin und Gitarristin. Auf seinem dritten und meiner Meinung nach bislang besten Studioalbum Brainworms hat das Quartett aus Melbourne seine Mixtur aus düsterem Postpunk, atmosphärischem Wave und klassischem Indie-Rock weiter verfeinert. Und eine Textzeile des grandiosen Titelsongs, der sich kritisch mit dem digitalen Wahnsinn unserer Zeit auseinandersetzt, würde ich mir am liebsten quer übers Hirn tätowieren lassen. Ich zitiere: I'm too old for this shit. I used to be a journalist, but now I'm yelling at my therapist.
Amen.
Zeit für eine Zeitreise.
The good old days.
Philipp, ich glaube, du musst jetzt Abbitte leisten.
Ich mach's gerne.
Um im religiösen Sprachgebrauch zu bleiben.
Aber
die vorletzte Folge zu
diesmal ohne Dialektik.
Zitieren.
Ich fange mal an mit Cheer Up Rock, Quiet Today, Rocket, Disarm, Soma, Geek USA, Mayonnaise, Spaceboys, Silverfuck, Spaceboy, Silverfuck und Luna. Und das sind 11 der 13 Songs von Siamese Dream. 11 Songs für die Ewigkeit. Und auch Hammer und Sweet Sweet sind gute Lieder, auch wenn ihnen wegen die Dynamik der anderen 11 abgeht. Das zweite Album der Smashing Pumpkins, das vor genau 30 Jahren am 27. Juli 1993 bei Virgin veröffentlicht wurde, da war ich übrigens frisch gebackene 6 Jahre alt, ist mein absolutes Lieblingsalbum der Pumpkins und ganz sicher auch unter den Platten, ohne die ich nicht mehr leben möchte. Ich weiß, viele halten Melancholy für das Opus Magnum und angesichts seiner schieren Quantität darf man das ja auch behaupten. Nur ist es halt so, dass auf Siamese Dream die Qualität der Songs in Gänze unschlagbar ist. Und nachdem wir die letzten Ergüsse der Pumpkins im Jahr 24 nach Darcy ja zuletzt verrissen haben wie nichts Gutes und nach dem ganzen Autumn-Desaster, da ist es jetzt Balsam für die Seelen viele und auch für meine Seele, hier dieses frühe musikalische Großwerk von Billy Corgan ausgiebig zu würdigen. Er war damals schon ein ziemlich selbstherrliches Ferkel, aber erstens, er hatte noch sichtbares Haupthaar und zweitens, er konnte seine Egomanie und sein zweifelsfrei riesiges Talent für große Melodien und brillante Gitarrenbrücken noch in Songs gießen, von denen nicht wenige ganz einfach Meisterwerke sind. Bevor ich zu den Stücken selber komme, noch ein paar Worte zum Bandgefüge jener Zeit, 93. Es heißt, man hat sich gerne und heftig gestritten, inklusive wechselnden Grüppchenbildungen unter Corgan, Redsky, Ia und Chamberlain. Letzterer konnte die Finger bzw. die Venen nicht mehr vom Heroin lassen. Ia und Darcy hatten sich gerade frisch getrennt. Und es heißt auch, der Billy war nervlich am Arsch und hatte ernsthafte Suizidgedanken. Allerdings war man ja auch in der Hochphase des Grunge, also die Zeit zwischen Nevermind und In Utero, also wenige Monate später kam In Utero raus. Und wenn man da keine ernsthaften Suizidgedanken hatte, dann war man ja kein echter Grunger. Natürlich war das gerade halt der heißeste Scheiß und natürlich wollte man bei Major Virgin, dass die Pumpkins die hauseigenen Nirvana werden. die man dann melken konnte, entsprechend eingeengt und unter Druck gesetzt, hat man sich von der bösen Industrie gefühlt. Zumindest hat es der Corgan mal behauptet. In einigen Geschichtsbüchern heißt es aber auch, dass er selber unbedingt Cobain das Wasser reichen und deshalb selber zum Posterboy der Generation X aufschwingen wollte. Nicht ohne Grund daher wohl auch die Wahl von Butch Vig als Produzent. Es würde jedenfalls auch sehr gut ins Bild des Charakters Corgan passen, wenn das alles genauso oder immerhin so ähnlich war. Genauso wie die Mutmaßung, dass er am Ende alles besser wusste und konnte oder meinte zu können und daher heimlich etliche Instrumente und Parts selber nochmal eingespielt hat, ohne dass es die anderen wussten. Eben dieser typische Band-Tyrann, während sich Darcy weinend im Badezimmer einschließt. Viel Drama also, und man hört es diesem Album absolut an und man hört es ihm im bestmöglichen Sinn an, zumindest unter dem künstlerischen Aspekt. Die eingangs erwähnten 11 Stücke, da ist jedes für sich ein Schatz. Es sind Lieder, die den Markenkern der Smashing Pumpkins definiert haben. Mal eben hartrocken, mal sanft am Rande des Pop-Strukturen, die irgendwie gleichzeitig eingängig und spröde wirken. Da trifft komplexes Songwriting auf Melodien, die keinen Pathos scheuen und trotzdem irgendwie noch den kaputten Duft von Seattle verströmen, auch wenn die Pumpkins hier aus Chicago kommen. Und sogar einzelne Songs mit bis zu 100 Gitarren-Overdubs, also so produktionstechnische Exzesse, die aber hier glänzend, shiny and oh so bright aufgehen. Und da ich ein bekennender Abhängiger von gut gemachter Laut-Leise-Dynamik bin, möchte ich auch Silverfuck als einen meiner Allzeit-Favoriten hervorheben. Dieser Gitarrenausbruch nach dem ruhigen, aber unheilvoll pulsierenden Zwischenpart. Nicht mal Gitarrenausbruch, sondern nach diesem Gitarren-Meteoriteneinschlag samt Corgans schneidender Signature-Gesangsstimme. Da stellen sie mir heute noch auch nach dem 5000. Mal hören die Nackenhärchen auf. Siamese Dream zeigt Corgan und seine Band kurz vor dem Größenwahn und vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch, der dann später folgte, auf dem Höhepunkt ihrer gemeinsamen Kreativkräfte. Das Album bleibt unerreicht. Keine der vielen Epigonen-Bands hat es geschafft, an diese Größe auch nur ansatzweise heranzukommen. Und leider haben es die Pumpkins nach Melancholy auch nie wieder geschafft, so gut zu sein.
Mir fällt lustigerweise nur ein weiteres Album ein, das melancholischen Shoegaze mit derart wuchtigen Gitarren so effektiv verbunden hat wie Siamese Dream. Und es kam lustigerweise genau eine Woche davor raus, ist aber leider zu Unrecht in den Geschichtsbüchern untergegangen. Und zwar meine ich Chrome, der britischen Band Catherine Wheel. Kennst du die zufällig, Uli?
Ja. Natürlich.
Aber gut, darum sollte heute nicht gehen. Siamese Dream ist ja eigentlich so das klassische Übergangsalbum mit der Heaviness von Gish in der DNA, das Corgans Popgenie, das sich auf Melancholy dann vollends entfalten sollte, zumindest punktuell bei Today und Disarm schon aufblitzen lässt, auch wenn sein Gigantismus schon voll ausgeprägt war. Der einzig echte Kritikpunkt, den ich hätte, ist, dass das Album nicht mit dem perfekten Closer Silverfuck endet, sondern noch der für mich antiklimaktische Wurmfortsatz von Sweet Sweet und Luna folgt. Ansonsten eins der besten Gitarrenalben der 90er. Punkt.
Macht mich beim Wiederhören richtig wütend, die Platte, weil man eine Ahnung davon kriegt oder erinnert wird, was für eine grandiose Band die Pumpkins mal waren und vielleicht immer noch sein könnten, wenn Billy Corgan, wie es Philipp auch schon gesagt hat, nicht irgendwann im Größenwahn verfallen wäre. Nach Melancholy ist es mein zweitliebstes Album, also ich mag Melancholy wirklich noch ein bisschen lieber, weil es im Vergleich zum Debüt Gish eine klare Weiterentwicklung ist, aber trotzdem noch diese rohe Energie und diesen jugendlichen Tatendrang versprüht. Disarm, Today, zwei unkaputtbare Hymnen des klassischen 90er-Jahre-Indie-Rocks, die in ihren jeweils knapp 3 Minuten mehr Power und Gefühl vermitteln als Corgans mehrstündige Rockopern der Neuzeit. Und ich fand auch die Symbiose damals aus Corgans klagendem Gesang und diesen lärmenden Grunge-Gitarren hat da noch perfekt funktioniert. Später leider nicht mehr. Ich muss jetzt nicht alle Songs nochmal, der Philipp hat sie alle aufgezählt, nicht nochmal durchgehen, aber gibt noch etliche Songs mit Klassikerpotenzial und auf jeden Fall eins der All-Time-Favorite-Lieblingsalben mit Melancholy von dieser Band, die leider ihr Erbe gerade etwas beschmutzt.
Ja, jetzt verzeiht uns der Billy dann trotzdem nicht mehr.
Sorry.
So muss das da jetzt enden. Okay. Sorry, Billy, so ist es halt. Ab zum Headliner.
Der Headliner.
Ja, wir haben uns was Besonderes überlegt für heute. Und zwar Lieblingsalben, die niemand kennt. Unsere Hidden Treasures für euch. Und das soll jetzt auch erstmal nur der erste Part sein, denn wir haben einige davon. Und der Uli fängt mal mit einer Band an, von der auch ich noch nie was gehört habe.
Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe ja einige Bands dann vorgeschlagen, weil ich sicher gehen wollte, dass du dann jetzt sagst, ah, Klassiker, ist doch kein Geheimtipp. habe auch noch ein Album, lustigerweise, das 20-jährige Jubiläum feiert. Also hätten wir auch eigentlich ganz gut in der Rubrik vorher verwenden können, wenn es denn etwas bekannter geworden wäre. Ich möchte nochmal auf das 2003, wie gesagt, erschienene Debütalbum der schwedischen The Legends hinweisen und das nochmal gebührend abfeiern. Es heißt Up with the Legends. Dem damals aus 8 Musikern bestehenden Kollektiv um Johann Angergaard, seines Zeichens Chef des Labrador-Labels und auch noch Sänger bei Club 8 und den Acid House Kings, gelingt gleich zum Start die perfekte Symbiose aus 60s-inspirierten Powerpop, charmant rumpelnden Garagenrock und melancholischen Shoegaze-Elementen. Nur ein einziger Song reißt die 3-Minuten-Marke, es gibt Handclaps und Tambourin, viel Hall und Distortion, schwelgerische Chorgesänge mit gelegentlicher Unterstützung von Pernilla Andersson und vor allem hymnische Refrains zum Niederknien, wie sie damals vielleicht nur noch die ebenfalls aus Stockholm stammenden Caesars aus dem Ärmel geschüttelt haben. Der Opener Call It Ours wäre in einer besseren Welt ein Nummer-1-Hit geworden, aber auch Songs wie There and Back Again, Nothing Be Done, Everything You Say, Trouble Loves Me, Make It All Right oder die Ballade When the Day Is Done sind erfreulich gut gealtert. Kurzzeitig wurden The Legends damals als die neuen Mando Diao gehandelt, waren aber dafür stilistisch wohl auch zu experimentierfreudig oder auch unentschlossen. Auf dem Nachfolger Public Radio huldigte man dann eher The Cure, ehe es zunehmend elektronisch wurde. Legenden sind The Legends zwar nicht geworden, aber dafür sind sie immer noch am Leben. 2020 erschien das 7. Album mit dem wenig einfallsreichen Titel The Legends. Kürzlich wurde mit Loser sogar eine neue Single veröffentlicht, die allerdings nicht mehr diese juvenile Euphorie des Debüts versprüht. Wer eine knappe halbe Stunde gute Laune haben möchte, kann aber auch 20 Jahre später beruhigt auf Up With The Legends zurückgreifen.
Danke, Uli. Das werde ich auf jeden Fall mal
auschecken. Sollte dir gefallen.
Lustigerweise hat mein Album auch 20. Geburtstag. Ich habe diesmal eine deutsche Band im Gepäck, von der man eigentlich nur gehört haben kann, wenn man Anfang der 2000er Visions-Leser war. Auf deren All-Area-Sampler war im Herbst 2003 nämlich der Opener ihres Albums Party People vertreten. Und für mich, Emo-Kid, war das eine Offenbarung. One Man and His Droid, Name der Band, aus Rauderfehn in Ostfriesland, hatten sich 1999 gegründet und 2001 ihr noch sehr ruhiges Debüt Uele Magnetophon auf dem Kölner Indie-Label Defiance Records veröffentlicht. Und mit Album Nummer 2 hatten sie plötzlich das Rocken gelernt. Denn von Twinkly Weinerlichkeit war hier keine Spur mehr. Am Post-Hardcore von Jawbox geschulte Monster-Riffs trafen auf die catchy Refrains und Songwriting-Qualitäten von Jimmy Eat World und eine wahnsinnig druckvolle Produktion, doch kaum jemand schien es mitzubekommen. Daran erinnerte auch How Do You Lose, der meiner Meinung nach beste deutsche Emo-Song aller Zeiten, und das Feature von Pales Holger Kochsnichts, der in der abschließenden Hymne And You Could Give Your Cat a Better Name die zweite Strophe singt, bevor gefühlte 50 Leute den letzten Refrain brüllen. Who do you think you are? Ja, wer eigentlich? Aktuell hat die Band 63 monatliche Hörer bei Spotify. Ich habe gerade nachgeschaut, The Legends haben 17.000. Als sie dann kurz darauf tatsächlich auf Tour in meiner Heimatstadt Bayreuth vorbeikamen, lag ich mit Fieber im Bett und meine Mutter gab meinem besten Freund heimlich Geld, damit er mir die CD und ein Shirt kaufen konnte. Und nicht nur deshalb wird Party People auf ewig einen Platz in meinem Herzen.
Oh. War der Titel eigentlich ostfriesisch oder?
Party People?
Nee, das ist ganz am Anfang. Der Plattentitel, oder?
Der Plattentitel ist Party People und die Band heißt One Man and His Droid. Das ist ein C64-Computerspiel.
Aber du hattest noch irgendeinen anderen
Titel. Ja, du hast Titel irgendwas gesagt, genannt. Was klang wie Sigur Rós-Albumtitel. So.
Genau.
Uele Magnetophon, das ist Français.
Ach so, dann kannst du was ganz Französisch jetzt.
Ich dachte, das ist irgendein alter ostfriesischer Dialekt.
Wo ist das Tonbandaufnahmegerät?
Ja, aber ich finde es lustig, dass man den Ort auch gar nicht kennt, von dem die Band kommt. Da kann man die Band auch gar nicht hören. Wo hast du gesagt, die Band?
Rauderfehn, das ist genau. So westlich von Oldenburg.
Ja, okay.
Aber Philipp, red dich nicht raus. Nee.
Zumindest habe ich auch eine Band gefunden, die du nicht kennst. Und das hat mich echt mit Stolz erfüllt. Denn eigentlich kennst du ja auch den Schwager von der Sängerin von der Vorband und der Hundefriseurin von Melissa auf der Mauer. Aber ich habe nicht gesucht, aber gefunden habe ich vor 10 Jahren ein Album namens A Certain Feeling von einer Band namens Bodies of Water aus dem Jahr 2008. Gefunden auf dem größten Trödelmarkt, den es hier in Nürnberg 2-mal im Jahr gibt, weil ich das Cover so interessant fand. Es zeigt nämlich auf der einen Seite, ich vermute, den Grand Canyon und dann auf der anderen einen nicht allzu glücklich ausschauenden Hund, vor dem ein Teenager steht. Umso schöner dann, dass ich die Musik, die sich auf der Platte befand, genauso interessant fand. Und diesmal meine ich interessant nicht im Sinne von Scheiß, sondern geiler Scheiß. Also wenn eine Mixtur aus Acid Rock und 60s Vibes und Shoegaze und Prog haben will, der wird hier bestens bedient. Und bis heute Stammgast auf meinen Playlisten ist vor allem der Song Even in a Cave, der mit ganz wenigen Worten auskommt. Und es ist bloß ein Gedicht, ein vierversiges. Und das sich dann erst mit einer Grunge-Gitarre immer mehr steigert, um dann in einem Höhepunkt aus Orgel, Gitarren, Trompeten und Chören in den Himmel abzudriften oder ins Universum. Das ist einfach ein Wahnsinnssong. Ich habe von der Band nie wieder was anderes gehört als eben dieses Album. Aber es freut mich umso mehr, dass es sie noch gibt, denn ich habe nur im Zuge dieser Podcast-Folge mal nach denen ein bisschen geforscht und freut mich auch verkünden zu können, dass es eine Band aus L.A. ist, wusste ich bisher auch nicht, und dass sie inzwischen schon 5 Alben rausgebracht haben. Und im Kern dreht sich die ganze Band um das Ehepaar David und Meredith Metcalf. Aber wer sie noch nicht kennt, der sollte sie kennenlernen. Bodies of Water und vor allem das Album A Certain Feeling.
Herzlichen Dank für die Tipps, ihr beiden. Bodies of Water übrigens auch 17.000 Monate.
Also.
Also, was den Unbekanntheitsgrad angeht, habe ich gesiegt, zumindest dieses
Mal. Ah ja, klar.
Ja, dann beschließen wir gleich diese ungewohnt kurze Folge nach den Albumveröffentlichungen des nächsten Monats.
Future Noise.
Am 4.8. erscheint das neue Album von Miles Kane mit dem Namen One Man Band. Das ist er ja quasi. Am 11.8. rocken die Hives, The Death of Randy Fitzsimmons. Am 18.8. kommen die Post-Hardcore-Durchstarter des vorletzten Jahres, Fiddlehead mit Death is Nothing to Us und Matzen, präsentieren Hollywood. 25.8. Ich kann nicht immer so schlagfertig sein. Da gibt's ein Comeback, zwar der Single Be Your Own Pet mit ihrem neuen Album Mommy. Die waren sicherlich 15 Jahre weg. Habt ihr die noch damals mitbekommen?
Ja, Namen her.
Ziemlich rougher Indie-Sound. Bin gespannt. Animal Collective fordern alle Masochisten aufs Neue heraus mit Defeat. Und masochistisch bin ich auch ein bisschen, deshalb wird Perfect Saviors, das neue Album von The Armed, wahrscheinlich am Ende dieses Jahres ein potenzieller Top-10-Kandidat für mich sein. Dann haben wir heute auch mal wieder eine gefeaturete Band. Bruno, ein Berliner Exil-Portugiese, hat uns geschrieben und auf seine Band Soundscapism Incorporated aufmerksam gemacht, mit der er eine Mischung aus Post- und Progressive-Rock macht. Er selbst gibt unter anderem A Perfect Circle und Porcupine Tree als Referenzen. Ich würde noch Coheed and Cambria ohne piepsige Stimme ergänzen. Das ist ziemlich dicht und schlüssig vom Songwriting und sehr gut produziert. So, dass Fans der genannten Bands unter dem Link in den Shownotes auf jeden Fall ein Ohr riskieren sollten. Der Song, den ihr gleich hört, heißt Blurry Lights and Unfathomable Futures und ist mein liebster auf dem Album. Der Rest ist dafür deutlich rockiger. Checkt das mal aus und jetzt danke ich euch noch beiden und wünsche euch einen schönen Urlaub.
Gleichfalls.
Und mir selbst.
Dankeschön und euch auch natürlich.
Wir sehen uns.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Specific versions of a parallel dimension universe. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.